Herzlich willkommen wieder aus der wunderschönen Südsteiermark. Noch immer Alf Wimmer bei mir und wir werden jetzt alle fantastischen Weine durchbesprechen, was das Weingut Wieninger zu bieten hat. Lieber Alf, erstens mal wieder danke, dass du dabei bist und herzlich willkommen. Wie geht's dir wieder?
Servus, liebe Grüße in der Steiermark, alles super. Freut mich, dass ich da bin.
Ja, super. Und dann gehen wir gleich rein und dann machen wir gleich... Sollen wir beginnen mit den reinsortigen Weinen oder willst du zuerst die gemischten Sätze durchmachen? Was ist dir am liebsten?
Ganz nach deinem Gusto.
Ich bin da flexibel. Wir haben ja aufgehört mit dem Thema gemischten Satz. Und ich glaube, dann werden wir das gleich so weiter fortführen, dass wir auch den gemischten Satz besprechen werden. Ihr habt ja mehrere gemischte Sätze. Ihr bespielt ja auch das Thema Gebietswein, Ortswein und Riedenwein mit dem gemischten Satz. Das stimmt ja, oder?
Richtig, genau. Also es gibt halt einen Gebietswein, was quasi dann da, ohne dass der Wein Plätzmaler der Einstieg ist, nicht? Das ist dann wirklich von verschiedenen Herkünften, aber jede einzelne Parzelle, die da quasi mit einverschnitten ist, ist für sich ein gemischter Satz. Das heißt, mit verschiedenen Sorten gemeinsam gelesen und so weiter. Nur für einen Gebietswein haben wir halt wirklich Parzellen vom Biesenberg, vom Nussberg, aus Grinzing bis hinter nach Neustift. Und das ist sozusagen dann der Gebietswein. Das spiegelt halt alles wieder, was Wien ist, nicht?
Ja, aber das ist ja auch der Sinn der Sache, weil die Gebietsweine sind ja immer die Weine, was ja ein ganzes Gebiet, in dem Fall Wien, widerspiegeln, mit keinen spezifischen Böden. Ist das auch alles im Stahltank ausgebaut oder sind da schon Holzfässer dabei?
Na, also grundsätzlich ist es so, dass der Wein schon im Stahltank ausgebaut ist, aber ist natürlich, wie bei jedem Wein, natürlich auch die Handschrift des Winzers. Und was halt bei uns einfach selbst im Einstieg schon davor ist, die Weine werden mit der Hand gelesen. Wir machen, nachdem die ins Presshaus kommen, werden die gräbelt. Mhm. Und wir machen in der Presse Maischestandzeiten. Das heißt, wir pressen nicht direkt ab, sondern es bleibt erst einmal ein paar Stunden auf der Maische, bevor das abpresst wird. Und dann geht's in den Stalltank mit Spontangärung. Und ist aber im Stalltank dann auf der Hefe ausgebaut. Das heißt, im Gebietswein haben wir noch nichts, also kein Holz dabei, sondern wirklich alles im Stalltank.
Ja, richtig spannend. Und du merkst aber schon, und das ist immer meine gleiche Aussage, der vermeintlich einfache, der Wein muss schon einen gewissen Anspruch haben. Und das, der hat ja schon einen Anspruch. Und das ist ja der, wo zeigt, wo der Weg weiter hingeht. Und der Weg geht weiter zum Ortswein Biesenberg. Und der Ortswein Biesenberg hat ja, wie gesagt, kalkreiche Böden, so ein bisschen leicht sandigen Löss drinnen, aber viel, also ein massiver Kalkstein. Und da sind ja ältere Stöcke schon oben. Das sind ja schon 40 Jahre Stöcke.
Ja, nein, da, also wie gesagt, es ist nicht nur so, dass natürlich die in der Klassifizierung der Lagen dessen und beim Ortswein schon nach oben geht, sondern natürlich auch die Wertigkeit der Reben oder der Herkunft. Und das ist dann schon ein älterer Weingarten. Und das Spannende ist eigentlich damals gewesen, und der Fritz hat immer viel mit Burgunder gearbeitet am Biesenberg. Da kommt ja auch der Chardonnay Grand Select und so weiter. Mhm. Da kommen wir später noch dazu her. Und der gemischte Satz, das ist eigentlich das Spannende an der Geschichte. Der Ortswein Biesenberg ist ein gemischter Satz mit Burgundersorten.
Ah, gewaltig.
Das ist Burgunder, Grauburgunder, Chardonnay.
Schön. Und dort, ich meine, das ist halt pure Eleganz dann.
Genau. Und wie gesagt, das ist natürlich auch schon ältere Reben. Du hast da andere Haptik, andere Struktur im Wein drinnen. Wobei man da auch sagen muss, wir sind immer noch im Stahltank.
Ja.
Aber halt längerer Ausbau auf der Hefe dann im Vergleich zum Gebietswein. Nicht? Mhm. Also schon ein bisschen mehr Ernst, also, und nicht, dass jetzt der Gebietswein nicht ernsthaft, also da ist schon noch ein bisschen mehr dahinter dann wie beim Gebietswein.
Nein, aber das wissen wir schon, aber die Grundaussage ist immer, der Gebietswein soll ja der verständlichere, der einfachere Wein zum Trinken auch sein, und ab Ortswein reden wir dann eben von den Herkünften und von den spezifischen Böden. Es muss nicht immer alles zu verkopft sein, wir wollen nicht trinken auch.
Ja,
und der Gebietswein ist einfach unser Trinkwein, aber trotzdem mit Anspruch. Da, und jetzt kommen wir zur Ulm. Und die Ulm ist ja
Genau.
schon, wenn man so will, ein legendengemischter Satz, ist übertrieben ein bisschen, aber das ist schon der immer schon gezeigt hat, was ein gemischter Satz eigentlich sein kann.
Na, die Ulm im Grunde genommen, wenn du das jetzt da ganz genau nimmst, ist eigentlich dafür verantwortlich, dass man mit dem gemischten Satz dort sind, wo man heute sind.
Ja.
Die Ulm ist Weingarten am Nußberg, was wirklich am nächsten zur Donau ist. Sind mittlerweile 65 Jahre alte Reben, ein Kalkboden mit einem sehr hohen Anteil an verwitterten Muschelkalk und ist ein Fleck mit 3,5 Hektar, den der Fritz in den 90er Jahren gekriegt hat. Schau, da muss ich ein bisschen ausholen, entschuldige, wenn
Ja,
ich das von
unbedingt,
dir
bitte hol aus, weil es geht um die Legende.
machen. Der Fritz ist mit dem Weingut Wieninger aus Stammersdorf. Also natürlich kommt er von der Stammersdorfer Seite auch mit seinen Weingärten. Und für den war immer schon spannend oder von Interesse, was passiert eigentlich am Nußberg? Weil der Nußberg ist schon so in den Köpfen die wertigste Herkunft in Wien wahrscheinlich.
Genau.
Und in den 90er Jahren hat der Fritz dann die Möglichkeit gehabt, vom Stift Schotten, gibt es ja heute noch, auf der Freiung in Wien, diesen Weingarten langfristig eben zu pachten. Und dann steht da 3,5 Hektar gemischter Satz in einer Zeit, wo kein Mensch einen gemischten Satz haben wollte, nicht?
Ja.
Und dann ist der Fritz hergegangen und wollte halt einfach einmal die Unterschiede anschauen, was ist anders am Nußberg zum Biesenberg.
Ja.
Und hat sich einmal die Mühe gemacht und ist ganz am Anfang durchgegangen und hat Stöcke markiert. Mit verschiedenen Formen. Ein grüner Veltliner, ich sage jetzt einmal grün, ein Riesling rot, ein Weißburgunder blau und so weiter. So, dass er wirklich überall ein paar hundert Steck sozusagen einzeln markiert hat, die dann wirklich separat gelesen wurden und separat ausgebaut wurden, um die Unterschiede zu sehen. Wie schmeckt der Riesling vom Nussberg versus ein Riesling vom Biesenberg?
Ja.
Wie schmeckt der Veltliner vom Biesenberg versus Nussberg und so weiter. Und dann der ganze große Rest, das hat er natürlich aus gemischten Satz geerntet, ne?
Ja.
Weil das war schon, sage jetzt einmal, eine größere Geschichte. Und dann ist er irgendwann im Winter nachher, weil die Weine mit den Gären fertig waren, in Köln gegangen und hat die Sachen probiert. Hat das erste Mal probiert, vor ihm selber gemacht, wie schmeckt das im Vergleich zu meine Weine vom Biesenberg. Und dann war er super begeistert, wie der Unterschied ist und wie das alles ist. Und zum Schluss steht er dann vor 8000 Liter Tank mit gemischten Satz, nicht? Denkt sie, steht aber, braucht kein Mensch. Lost die ins Glasleine, probiert den Wein und war geflasht von dem, was das Resultat war, weil er das so nicht gekannt hat.
Wahnsinn.
Eben wie ein Burgunder, aber ohne Holz.
Ohne Holz, ja.
Genau. Und
Richtig
dann,
cool.
und so, so ist eigentlich die gemischten Sätze bei Wiening eigentlich vier gekommen, weil dann hat er sich überlegen müssen, was mache ich jetzt damit? Weil das
Ja.
hat, Entschuldigung, wenn ich jetzt so derb bin, das hat keine Sau interessiert.
Was für einen Zeitraum sprechen wir nochmal?
Das war Ende der 90er Jahre.
Ende 90,
Und
ja, das, ja.
dann ist er hergegangen, hat die bekannte Flaschenform, die wir bei den gemischten Sätzen haben,
Ja.
gefunden. Hat ein Familienfoto ausgesucht, das biegt heute noch drauf, das ist seine Familie bei der Weinlese 1934.
Wahnsinn cool.
Und damals ist oben gestanden, vorne am Etikett, Nußberg alte Reben.
Genau.
Nicht der Satz, hast du müssen suchen.
Ja, es ist ja, da siehst du einfach, was einfach wichtiger war, dass einfach die alten Reben wichtiger waren im Verkaufsargument als der gemischte Satz. Und jetzt ist wahrscheinlich umdrehter.
Weil es halt einfach schlicht ergreifend damals keine
Keinen
kurze
interessiert hat, ja
Zeit
genau.
gehabt
Ja,
hat, muss man
genau.
einfach so sagen. Und der Wein ist dann durch die Decken gegangen. Da gibt es natürlich Protagonisten, die natürlich da super mitgespielt haben, wie Adi Schmidt im Steyrek, der viel gemacht hat damit, oder damals der Heinz Kammerer,
Ja.
wo Bruno relativ, sage jetzt, die waren ja damals nicht so alt
Neubau,
noch.
ja genau.
Und mit dem Wein hat er mehr oder minder beim gemischten Satz so ein bisschen den Durchbruch geschafft und hat dann in weiterer Folge natürlich auch mit den Kollegen wie sie dann, das ist dann ein bisschen später gekommen, 2005, wie sie die Wien-Wein-Gruppe gegründet haben, hat dann mit den Kollegen einfach den Wiener gemischten Satz für Wien als Weinbaugebiet propagiert. Ne? Aber im Grunde genommen, für uns ist eigentlich so, der Jahrgang, der erste Jahrgang mit der Ried Ulm heute, mit der ersten Lage, das war so der
Startschuss für gemischten Satz.
gemischte
Da,
Satz.
dieses Thema, diese Gruppe Wiener Wein, die gibt's noch, oder?
Ja, also wie gesagt, das sind nach wie vor sechs Protagonisten da mit dabei. Die gibt es noch und die machen auch noch immer gemeinsame Aktivitäten. Und ja, wie gesagt, die sind mehr oder minder die federführenden Leute gewesen, die das Thema gemischter Satz einfach vorgebracht haben. Ne?
Ja, gewaltig. Nein, aber da siehst du einfach, dass es immer einen Menschen braucht, halt einmal, der den Anstoß gibt. Und ja, und das ist halt immer das Gleiche. Gemischter Satz, Wien, man muss ja wissen, Wien ist ja die größte Weinbaustadt auf dem Planeten. Ist so?
Sag mal, ne, das ist die einzige, erstens einmal die einzige Stadt, die quasi wie eine eigene Herkunft hat, also ein
Richtig?
eigenes Weingebiet. Ich meine, es gibt auch Madrid,
Ja.
aber in Madrid sind die Weingärten 50, 60 Kilometer aus der Stadt
Genau.
draußen.
Und das ist ja
Also
wirklich
das
in
ist
der
wirklich eine
Stadt.
Stadt. Aber in Wien hast du 650 Hektar Reben innerhalb der Stadtgrenze.
Unglaublich. Und wenn du da umstehst am Bisamberg und oben schaust auf Wien, das ist ja atemberaubend, was da ist. Und dann trinkst du noch eine Flasche Ulm dazu und das Leben ist einfach schön. Also man muss ja sagen, Wieninger bietet schon unglaubliche Schätze. Und jetzt gehen wir auch weiter mit den Schätzen, weil jetzt werden wir noch die Gebietsweine besprechen, weil die Grand Select kann ja nicht nur von dem, natürlich ist das das Beste, was dann am Chardonnay ist. Und der Wiener Chardonnay ist dann, wenn man so will, der Gebietswein. Dann wird es auch einen Riesling und einen grünen Veltliner Gebietswein geben. Vinifikation wahrscheinlich immer dieselbe. Stahltank, spontan vergoren und das bleibt dann für bis März des darauffolgenden Jahres im Stall.
Wir sagen, im Grunde genommen, man, weißt du, das ist nicht jeder Wein gleich, aber wenn es das jetzt einmal ganz grob einteilst, ist es eigentlich so, dass Gebietswein im Stall ist und bei Ortswein so und so. Also da gibt es auch schon Partien, die dann schon im großen Holzfass vergoren sind.
Ja.
Also wenn wir vom großen Holzfass reden, redet man von über 20 Jahre alte Fässer, slawonische Eiche, 2.500 Liter. Das heißt, da geht es nichts um irgendeinen geschmacklichen Einfluss, sondern wirklich nur um die Mikrooxidation. Und dann in weiterer Folge machen die Sachen da drin dann auch einen Säureabbau.
Ja.
Aber wie gesagt, Gebietswein meistens Edelsteuer und dann so und so. Also da kommt es dann immer auf den Wein drauf an.
Da, was wir noch gar nicht besprochen haben, was auch nicht unwichtig ist, wie ist euch 2024 ergangen? Ich glaube, wie halt überall in ganz Österreich, war es halt einen Zacken weniger wahrscheinlich, aber ansonsten Qualität könnte schon passen, gell?
Qualität sehr gut und wie gesagt, also bei uns war es so, wenn man den Vegetationsverlauf anschaut, es war natürlich wie überall alles Frühjahr. Wir sind halt wirklich mit dem blauen Auge davon gekommen, wie im Frühjahr überall die Spätfröste waren.
Ja.
Da bei uns im Grunde genommen fast nichts gegeben. Da hat es in ein paar Weingärten, wo ein paar Senken drin sind oder so, wo man weiß, sind Kaltluftseen, hat es halt ein paar Steck erwischt, aber ich sage jetzt einmal nicht großflächig. Das heißt, von dem her waren wir super raus, haben auch Glück gehabt, aber irgendwie erwischt es halt an jeden nicht. Und Samstag, 17. April, ist über Nussberg ein schweres Hagelunwetter drübergezogen. Und somit war dann für uns klar, Montag, 19. August, ist
Ist
Lesebeginn. Das
Lesezeitpunkt.
war auch gut so. Natürlich war viel Arbeit, viel Selektion, viel zum Sortieren und so weiter. Aber es ist dann auch extrem schnell in der Reife gegangen. Das heißt, wir haben wirklich Vollgas durchgelesen, dass wir die Sachen wirklich reinkriegen, ohne dass das explodiert ist, nicht?
Da, wie hoch ist euer höchster Punkt eigentlich? Wie hoch liegt sie da?
Na, so 360, 370 Meter. Also das ist dann hinten in Grinzing, Und wenn du dir die Donau anschaust, die Donau, nur dass man es einordnen kann, die ist auf 180 Meter.
Ja, da, und eure Einflüsse sind dann schon sehr viele, weil du hast ja dann Einflüsse der Donau, dann hast du pannonische Einflüsse
Ja, auch.
auch. Und du
Klar.
bist eigentlich für alle vier
Und
Seiten ein bisschen.
wir sind eigentlich genauso im Schnittpunkt, wo du von überall was daherkriegst.
Ja.
Natürlich die Donau mit dem
Ja.
Westwettereinfluss sozusagen. Dann kann das schon sein, dass von Norden was runterkommt, über das Weinviertel. Und natürlich auch speziell im Sommer das Pannonische, was schon mal richtig heiß werden auch kann. Nicht? Also wir sind da wirklich in so einem Schnittpunkt, wo verschiedene Klimazonen zusammenkommen.
Ja, ist ja spannend. Und was mich noch interessieren würde, was ich beim gemischten Satz, das habe ich wirklich vergessen, ist mir gerade eingefallen, die Lesezeitpunkte des gemischten Satzes. Wie funktioniert das, dass ihr einfach den Lesezeitpunkt beim gemischten Satz zusammenbringt?
Schau, im Endeffekt ist es so, bei früher war das vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Heute hast du gewisse Sachen, wo du einfach den Fokus anders legen musst. Also beim Gebietswein sowieso haben wir ja geredet, da sind wir sowieso limitiert auf 12,5 Alkohol. Das heißt, du musst eh schauen, dass du nicht zu überreif wirst. Das heißt, da gibt eh quasi die Analytik irgendwo ein bisschen die Lese vor.
Ja.
Aber nicht nur DLA, sondern auch wie es schmeckt,
Ja, ganz
logischerweise.
klar.
Und bei den Einzellagen oder Ortsweinen oder sonst was ist es einfach schlicht und ergreifend natürlich auch den Fritz seine Vorstellung und seine Erfahrung. Und im Grunde genommen macht er sowas wie eine Bärenprobe. Das heißt, der kleines Kieberl geht durch, zupft 200 Bären von verschiedenen Seiten, oben, unten, aus der Mitte, ohne dass er drauf schaut, welche Rebsorten oder irgendwas. Ist es
Ja.
das so, dass er wirklich so einen Schnitt hat? Und erst wenn ihm das schmeckt, dann wird gelesen.
Ah, das ist spannend. Ja, das ist richtig spannend. Ja, da siehst du einfach wieder, dass der Mensch halt auch nicht unwichtig ist. Und er natürlich, er weiß ja nach seiner Erfahrung, wie es dann, was dann funktioniert und was rauskommt. Ja, unglaublich spannend. Mich hat das interessiert, aber ich habe das vorher vergessen zum Fragen. Jetzt machen wir den Biesenberg fertig. Weil jetzt haben wir Biesenberg und Nussberg mit grüner Veltliner Riesling und den Biesenberg auch mit grüner Veltliner. Und ich durfte ja vor, wann haben wir uns getroffen? 2 Wochen? 3 Wochen?
2, 3 Wochen, ja.
Ja, hast du mitgehabt Biesenberg oder Nussberg? Nussberg.
Nussberg.
Das war wirklich, das war ein fantastischer Veltliner. Das war der erste Wein, was ausgetrunken war. Der hat einen Trinkfluss gehabt ohne Ende. Das war richtig, richtig gut. Erzähl ganz kurz jetzt einmal, Vinifikation, Herkünfte haben wir eh schon besprochen, Nussberg und Biesenberg. Was ist da der Gedanke bei den Ortsweinen?
Im Grunde genommen ist es so, dass man ganz im ersten Teil unserer kurzen Tête-à-tête schon geredet
Ja,
haben über die Böden, nicht?
genau.
Und der Biesenberg und der Nussberg sind halt voll unterschiedlich.
Ja.
Und wenn man grüne Veltliner sich als Rebsorten anschaut, dann kommt in Österreich 90% vom Löss. Egal, ob du am Wagram hingehst oder ins Kammtal oder sonst wo, überall an den Hangfüßen, in Wagram sowieso überhaupt und überall anders auf den Hangfüßen, hast du Löss. Das heißt, der Biesenberg ist eigentlich für grüne Veltliner, was das Terroir, den Boden angeht, ganz typisch. Das ist so, wie 90% grüne Veltliner kennen.
Ja.
Und der Nussberg ist komplett anders.
Ja.
Der Nussberg, der ist nicht so laut, der ist nicht so Frucht nach vorn, der ist zitrischer, der hat mehr Struktur, das ist halt einfach der Kalk. Ich sage immer ganz blöd, also ich gebe das auch gern, wenn Leute zu uns am Weingut zum Verkosten kommen, stelle immer die zwei Weine nebeneinander hin.
Ja.
Dass die einen Unterschied sehen, was ist der Biesenberg, was ist der Nussberg. Na, wenn die Weine jung sind, dann fragst du das halt und dann sind schon ganz viele am Anfang beim Biesenberg,
Ja.
weil es einfach ein bisschen der Charmantere und so
Der
das ist, was
verständlichere
die
Wein ist.
kennen. Ja,
Ja.
ich persönlich bin der Nussberg. Weil
Ja.
einfach strukturierter ist, weil es karger ist, weil es einfach mehr Spannung für mich hat. Aber das braucht seine Zeit. Das heißt, der zeigt in der Jugend, wenn er ganz jung ist, noch nie das, was er kann.
Ja.
Und ganz blöd gesagt, wenn ich mich auf die Terrasse setze, trinke ich einen Biesenberg.
Ja.
Wenn ich was Gescheites zum Essen dazu habe, trinke ich einen Nussberg.
Ja. Und das ist wirklich spannend. Und Das ist ja das Schöne bei uns, was wir da mit Wein erleben dürfen, dass man dann mit einer Rebsorte zwei verschiedene Weine einfach nur von der Herkunft erkosten können. Und ich glaube, mit diesen zwei Weinen könnt ihr wirklich fantastisch Kalk und dieses Löss-Thema bespülen. Unglaublich toll. Und mir hat der Weiner so richtig taugt. Man muss jetzt schon ansagen, ich glaube auch, der Stil vom Wieninger oder der Gesamtstil von den Weinen ist ja auch ein Zacken schlanker geworden. Es war schon seinerzeit, und da kommen wir dann eh dann hin zu den vermeintlichen Flaggschiff-Weinen, Grand Select, Chardonnay und Pinot Noir, das war schon immer ein Zacken softiger und kräftiger. Und du merkst schon, das ist schon alles feinere Klinge geworden.
Ja, das unbestritten und das ist natürlich auch eine Entwicklung. Also man muss ja anzeigen, auch in der Zeit, wo die Leute gern diese eher saftigeren, fülligeren Sachen getrunken haben, war ja der Fritz mit den Weinen höchst erfolgreich,
Ja,
nicht?
ganz klar.
Und da hast du natürlich dann eine gewisse Fangemeinde und ein gewisses Publikum und man verschließt sich ja nichts, aber man will halt einfach behutsam machen. Das heißt, wir sind natürlich stilistisch schon auch in die Richtung gegangen, dass die Sachen schlanker werden, dass weniger Holz ist und so weiter, aber das ist nie radikal von einem Jahr aufs andere gewesen, sondern es ist ein Prozess und der ist heute noch nicht fertig. Nur als Beispiel, wir haben für die Chardonnays und Pinot Noirs war bis 2000 18 100% Barrique. 2018 haben wir angefangen, Barriques durch 600er zu tauschen, wo man einfach mehr Volumen an Wein hat, dickere Eichenholz, Tauben, das heißt, es ist ein reduktiverer Stil und das ist aber nicht radikal gewesen, sondern peu à peu. Und mittlerweile, 22, sind wir fast bei Hälfte, Hälfte.
Wahnsinn.
Also, kleine Holzfass wird nie verschwinden, das wird es immer geben,
Ist ja nichts
aber
Schlechtes.
nein, nicht, überhaupt nicht. Aber es ist ein Teil in der im Verschnitt in der Cuvée.
Super.
Und der andere Teil sind große Fässer. Also der Stil ändert sich und natürlich, wenn du vergleichst den Einfluss von einem kleinen Fassel und von einem großen, auch was den Holzeintrag angeht, ist da natürlich ein Unterschied. Und gerade wenn man so in einer Transformation ist und einmal die Fässer kauft, hat man natürlich für einen Moment ein paar Jahrgänge einmal mehr neues Holz dabei, das ist unweigerlich, aber die Fässer werden irgendwann einmal älter und gerade bei den großen mit den dicken Tauben, das ist ja nicht so wie bei den kleinen Fasseln, dass du noch fünfmal belegen aussortierst, sondern du hast die. Das heißt, da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange, da geht da in der Entwicklung noch was weiter, aber es sind kleine Schritte, so dass jeder mitkommt und keiner überbleibt.
Ich finde es so spannend, weil, wie gesagt, ich beobachte oder ich darf die Weine, die sicher schon über 20 Jahre lang begleiten, und es ist wirklich spannend. Und wie wir da das letzte Mal jetzt verkostet haben, die Weine, es war, man, da bin ich ehrlich, ich habe die letzten 5 Jahrgänge schon gekostet, aber nicht so bewusst. Und wie ich das dann gekriegt habe, das war ein Augenöffnen wieder, dass du wirklich da hinschauen musst, was da passiert ist, weil das hat nichts mehr mit diesen kräftigen, vielleicht sogar ein bisschen zu röstigen Weinen zu tun. Das ist schlank, das ist elegant, das hat Zug, das hat Frische. Also wirklich unglaublich tolle Weine. Also jeder, der es seit Längerem wieder mal nicht gekostet hat, bitte schaut auf die Weine hin, weil es einfach richtig Spaß macht. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingslage. Warum, weiß ich gar nicht. Das ist die Preußen. Und die Preußen taugt mir einfach immer. Und sag mir, warum es mir einfach immer taugt.
Preußen kommen ein paar, also Preußen ist eine erste Lage am Nussberg, ist ein extrem kalkreicher Boden, wo aber weniger der verwitterte Muschelkalk ist, als mehr ein Kalksteinsockel. Das heißt, du hast irgendwie so einen halben Meter, dreiviertel Meter, ein bisschen Lehmigen-Auflage und dann bist du auf einem massiven Kalkstein. Das heißt, es ist eine extrem spannende Lage. Dazu kommt, dass die Reben auch schon ein paar Jahre am Buckel haben. Das heißt, wir reden auch von älteren Reben, was immer sehr gut ist. Und es sind halt immer Weine, die Saftigkeit haben, die eine Mineralität haben, wo die, also es ist einfach eine unserer spannendsten Lagen, nicht?
Ja, und deswegen, ich liebe diese Lage, weil sie einfach immer diese Spannung beibehält und das macht einfach durstig. Das hat immer Trinkfluss ohne Ende. Auch der Riesling, immer sehr zart, sehr elegant. Der Veltliner hat immer schöne Würze auch drin und es macht richtig, richtig Spaß. Wir werden jetzt den Karsgraben, die Riedrosengartl nicht vernachlässigen und die Herrenholz auch nicht. Aber ja, wir müssen aus zeittechnischen Gründen müssen wir das ein bisschen auslassen. Wir müssen sowieso, wir haben ein zweites Weingut eigentlich auch noch zum Besprechen. Also lieber Alf, sei mir nicht böse, wir müssen aber sowieso einen Podcast nochmal machen, wir zwei. Warum eigentlich wir zwei? Die Seine ist leider oder wie auch immer schon wieder unterwegs. Und deswegen dürfen der Alf und ich alleine diesen Podcast machen. Aber liebe Seine, alles Gute, komm wieder heil zurück. Und wir freuen uns schon, wenn du da bist. Und du versammst was. Also höre das an, weil du versammst richtig was. Und wir müssen einen zweiten Podcast machen mit Alf. Und lieber Alf, jetzt kommen wir zu den, wenn man so will, Flaggschiffen des Hauses, dem Chardonnay und dem Pinot Noir. Erzähl uns jetzt bitte, was ist der Unterschied jetzt zwischen Select und Grand Select vom Chardonnay und vom Pinot Noir?
Schau, im Grunde genommen Select und Grand Select ist nichts anderes wie eine Markenbezeichnung, weil einfach beim Chardonnay und beim Pinot gibt es sehr viele kleine Parzellen, wo eine Herkunftsvermarktung keinen Sinn ergibt. Und der Name Select, da zählt auch schon ein bisschen was über den Wein. Select und Grand Select sind im Grunde genommen nichts wie zweifache Selektionen. Erst die erste Selektion ist einmal die Parzelle, wo natürlich die besten Parzellen mit dem besten Rebmaterial, Schrägstrich auch die ältesten Reben, natürlich für ein Grand Select vorgesehen sind. Und das andere quasi dann der Select ist. Und dann werden die Weine natürlich einmal vinifiziert, also ausgebaut, ist im Grunde genommen auch nichts anderes, als dass wir die Maischestandzeit machen, also wir reden jetzt vom Chardonnay, die Weine pressen und vergären auch dann schon in den Holzfässern und nach circa 14, 15 Monaten gehen die Weine dann aus die Fässer raus und dann kommt die zweite Selektion, dass nämlich jedes Fassel einzeln logischerweise verkostet wird und natürlich auch bewertet. Das heißt, auch wenn das aus einer Parzelle kommt, was eigentlich weiß, das ist Grand Select, aber Fässer sind immer unterschiedlich. Und das ist jetzt da vielleicht aus welchem Grund auch immer nicht so, wie wir uns das vorstellen, dann wird das auch deklassifiziert. Das heißt, da kann einmal ein Fassel aus einer Parzelle, was Grand Select ist, in Select rutschen. Umgekehrt ist es eher selten, aber ja. Und natürlich, wir haben es eh schon angesprochen, es hat sich natürlich in der Wahrnehmung auch was verändert. Wenn wir 15 Jahre zurückdenken, dann waren halt einfach die Fässer, die die meisten Muckis gehabt haben, oft bei der Grand Select. Und heute ist es einfach so, dass das Feinste, das Filigranste, das Spannendste ist Grand Select. Das andere ist nicht Select. Und der Select ist meiner Meinung nach, gerade wenn es so wie wir aus der Gastro kommen, Preis-Leistung, ein Wahnsinn.
Fantastisch, wirklich fantastisch.
Ja, und es gibt dann noch einen Hauptunterschied zwischen den zwei Weinen. Wenn wir nach der Verschnittverkostung dann die Weine definiert haben, dann kommt sozusagen der Select nach einer Filtration auf die Flasche. Der Grand Select wird nochmal mit der Feinhefe gezogen in einen Stalltank, liegt dann noch einmal 5, 6 Monate drinnen. Da kann sich die Hefe setzen. Und Select kommt immer ohne Filtration dann auf die
Auf
Flaschen.
die Flaschen. Da,
Das ist der Fahrer.
du hast mir das kurz schon mal erklärt, was sind die Klone vom Select, vom Pinot Noir und vom Chardonnay?
Also beim Chardonnay ist in letzter, also sind das Sachen, die es länger schon im Betrieb gibt. Und muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich da jetzt gar nicht so viel drüber erzählen, weil wir da in letzter Zeit nichts Neues gemacht haben. Beim Pinot Noir ist es anders. Da haben wir richtig uns damit beschäftigt und haben Klone verkostet und gesucht und haben da auch neue spannende Weingärten damit bepflanzt, wo wir als erste Mal wirklich die Riede draufschreiben. Das ist ein neues Thema. Das ist dann sozusagen wirklich die Spitze. Und beim Pinot haben wir dann in dem Fall Select, Grand Select und dann gibt es die Ried Preußen vom Nussberg und dann gibt es die Ried Roten vom Biesenberg. Also da unterscheidet sich das nochmal. Und beim Pinot ist es so, wiederum die Geschichte, die wir schon besprochen haben, dass wir die Fässer ein bisschen tauscht haben, dass da auch große Fässer dabei sind, muss man sagen, war es so, dass bis 2016 der Pinot immer noch 100% geräbelt war und 2017 sind dann auch immer mehr Ganztrauben ins Spiel kommen und jetzt ist es natürlich jahrgangsabhängig. Es gibt nicht ein Einheitsrezept, sondern es ist wie der Jahrgang das braucht und wie es passt, sind immer so 30, 40% Ganztrauben beim Pinot Noir mit drinnen.
Und es würde, ich meine, das ist immer der Wein, auch nach dem Traum möchte ich immer fragen, es würde den Tribute ja auch noch geben. Das ist ja
Beim
da beim Sch
Chardonnay theoretisch wäre es möglich, dass es
Ja?
den gibt.
Da zählen wir
Beim
mal kurz, den
Pinot
gibt's ja nicht
Noir.
immer, oder?
Na schau, der Tribute im Grunde genommen ist nichts anderes als wie eine Positivselektion aus dem Grand Select. Das heißt, wenn wenn der Wein wirklich noch einmal um zwei Stufen über dem Grand Select ist
Ja.
und dem Grand Select fällt die Substanz nicht, das du ihm wegnimmst,
Ja.
dann gibt's ihn. Sonst gibt's ihn nicht.
Was war das letzte
Deswegen
Jahr, was gegeben hat?
2015.
15,
Dann gibt's
Wahnsinn!
es zweimal in 10 Jahren.
Ja, unglaublich. Ja, aber das ist, und das ist ja, das ist eine Kunst, die ich habe lernen müssen, weil, wie bei Maitz Wolfgang da war, hatten wir auch einmal am Schusterberg einen Sauvignon Blanc, ein Fass, der mir auch unglaublich geschmeckt hat. Ich habe zum Wolfgang gesagt, bitte füllen wir das separat. Dann sagt er zu mir, das geht nicht, weil es würde sonst im Gesamtwerk Schusterberg fehlen. Und er hat absolut recht gehabt. Und da bin ich auch bei dir, Alf, wenn du sagst, wenn es nicht abgeht, dann macht es alles Sinn. Aber du darfst ja nicht irgendwas wegnehmen und dann fehlt
Was
es
dann
dem.
woanders spürt. Genau.
Richtig, dann fehlt es dem Gesamtbild. Ich habe das am Anfang nicht verstanden, jetzt verstehe ich es schon langsam, dass es so ist, weil du kannst einfach dem Gesamtwerk nichts wegnehmen, weil dann fehlt dem wichtigsten Wein das. Es gibt auch einen Wein, da bin ich ganz ehrlich, auf den habe ich immer ein bisschen vergessen. Das ist der Tanubis. Und
Genau.
der Tanubis ist ja Cabernet Sauvignon Merlot und zweigelt. Und wie ich das kostet habe jetzt da in Wien draußen, wie bei dir war, man, das war ein fantastischer Wein. Aber warum habe ich auf den vergessen?
Der läuft bei uns wirklich auch so ein bisschen unterm Radar, weil, wie gesagt, wir bespielen ein recht großes Spielfeld mit verschiedenen Sorten und Weinen. Und Cabernet Merlot ist halt wirklich so ein bisschen das Stiefkind, was jetzt die Bekanntheit angeht. Ich finde den Wein super spannend. Aber ja, ist bei uns einfach immer so, führt so ein Schattendasein. Aber hat es eigentlich nicht verdient.
Na.
Ist Cabernet, Merlot und Zweigelt wirklich von den ältesten Reben, die wir haben. Und da reden wir bei den Cabernet und Merlot von auspflanzt Anfang der 80er Jahre.
Ihre.
Und ist in gute Fässer, also in François-Frère-Fässer immer ausgebaut. Und ist immer so 20% davon neu, der Rest gebraucht und ist eigentlich immer, blöd gesagt, der Wiener Bordeaux.
Ja, und das ist ja auch, man, das ist ein sehr wohlfeiler Wein eigentlich, und den brauchst du eigentlich bei jeder Weinbegleitung oder in offenen Ausschank, weil das ist wirklich fantastischer Wein. Richtig
Ja.
cool. Na, hat mich echt gefreut. Merlot gibt's noch, dann St. Laurent. Es ist wirklich, es war so kurzweilig. Lieber Alf, ich muss dir auch sagen, danke für deine Zeit einmal.
Ja.
Es war unglaublich kurzweilig. Wir müssen, man, wie gesagt, wir hätten noch 5 Stunden zum Reden, weil es gibt so viele spannende Geschichten. Wir haben ein zweites Weingut noch. Wir werden das auf einen nächsten Podcast verschieben müssen.
Dann wir hören uns wieder mal und dann reden wir vielleicht über Heißer Neumann.
Dann werden wir Heißer Neumann. Nein, nicht vielleicht. Das müssen wir unbedingt machen. Liebe Sainé, du hast das gehört. Wenn du zurück bist, werden wir den nächsten Termin schon wieder machen für Heißer Neumann mit dem Alf zusammen. Bis dahin, lieber Alf, sage ich danke recht herzlich für deine Zeit. Es war wirklich fantastisch mit dir. Und ich freue mich schon, wenn ich zu dir rauskomme wieder und wenn ich dich wieder sehe. Meininger Verlag, bist du draußen, hast du gesagt?
Ja.
Ja, ich schaff's leider nicht. Es geht sich nicht aus. Das heißt, wir werden uns demnächst sehen. Liebe Leute, beschäftigt euch wieder mit Wiener Wein. Trinkt gemischten Satz. Wer den Grand Select und den Select Pinot Noir und Chardonnay schon länger nicht mehr gekostet habt, bitte, bitte kostet es wieder. Das ist unglaublich, was da passiert in der letzten Zeit. Es tut sich einfach immer was. Und lieber Alf, nochmal danke und bis bald
in Wien. Danke und liebe Grüße in die Steiermark und bis zum nächsten Mal.
Danke, alles Liebe und Baba. Ciao.
Prost.
Prost.